HR2 Kultur. Der Tag.
Bitte mit David Alf. Hallo.
Siehste, dann pass an.
Es kommen jetzt mehr Menschen. Viele. Aus Honduras, Guatemala, Mexiko. Sie kommen von überall her.
Toda clase de naciones que vienen.
I'm always, always on the run.
Aus den erhofften 10 Tagen sind jetzt 10 Jahre ohne Hoffnung geworden.
Ich bekam keine Chance für einen Asylantrag. Sie sagten nein, es seien schon zu viele Menschen dort. Die Lager seien voll. Sie sagten, wir können nichts für dich tun, aber du kannst deine Kinder da lassen. Aber niemand wird uns trennen.
I'm always, always on the run.
Die
Reise war schwierig und hart. Man wusste gar nichts. Nicht einmal, wo man war.
Ihr sollt uns nicht wie Tiere behandeln. Wir sind keine Tiere. Wir sind Menschen. Wir sind kein Müll. Wir sind keine Kriminellen. Ihr seht ja, wie wir hier leben. Warum habt ihr kein Mitleid?
So why don't you have any pity for these immigrants?
Make a room small enough for me to be in.
We have not food. We have not.
Wir haben kein Essen. Wir haben kein Zuhause. Wir haben kein gutes Leben. Wir haben nichts. Was ist das hier?
Lock me up. I'm always on the run. I'm always on the run.
Arme Teufel, sie müssen viel erleiden.
Mehr als 10.000 Menschen leben gerade unter einer texanischen Autobahnbrücke. Unfreiwillig, denn sie sind hier in einem provisorischen Camp auf der Flucht aus Mittel- und Lateinamerika gestrandet. Ihr Schicksal steht sinnbildlich für das aller knapp 80 Millionen Geflüchteten weltweit. Allzu oft kommen Geflüchtete nämlich nirgendwo an. Sie stecken buchstäblich fest in Auffanglagern und vor dichten Grenzen oder im übertragenen Sinne zwischen Innen-, Außen- und geopolitischen Machtspielen. Wie steht es um den staatlichen Umgang damit? Was kann zivilgesellschaftliches Engagement da auffangen? Und wie geht es den geflüchteten Menschen überhaupt? Diese Tagausgabe heute heißt Niemals ankommen. 80 Millionen auf der Flucht. Beim Thema Flucht blickt man allzu häufig auf den Anfang und das vermeintliche Ende einer Flucht. Der beschwerliche Weg, die Flucht als solche, bleibt oft verborgen, wenn sie sich nicht gerade durch Bilder überfüllter Schlauchboote schmerzhaft bemerkbar macht. Wir beginnen unsere mutmaßlich am Ende unvollständige Reise in der mexikanischen Stadt Tapachula an der Grenze zu Guatemala. Eigentlich hat sie 350.000 Einwohner, momentan sind es deutlich mehr. Hier stranden täglich Migrantinnen und Migranten aus El Salvador, Guatemala, Honduras, aber auch tausende Haitianer auf ihrem Weg Richtung Norden. Die Stadt ist für sie zu einem Gefängnis geworden. Anne Demmer berichtet davon.
Wir wollen eine Lösung, protestiert eine Gruppe Migrantinnen und Migranten, wie in einem Video zu sehen ist, das in den sozialen Netzwerken geteilt wird. Die Männer und Frauen, ganze Familien leben auf der Straße, weil sie nicht wissen, wohin. In der kleinen Stadt Tapachula mit nur rund 350.000 Bewohnern an der Grenze zu Guatemala stranden die Migrantinnen und Migranten aus El Salvador, Guatemala, Honduras, aber auch tausende Haitianer auf ihrem Weg Richtung Norden. Wir sind gezwungen, hier zu warten. Ich sterbe vor Hunger. Ich habe keine Arbeit. Ich habe nichts. Ich kann hier noch nicht einmal die richtigen Papiere beantragen. Ich habe einen Termin bei der Ausländerbehörde für den 9. Dezember bekommen. Aber davor werden meine Tochter und ich sicher auf der Straße sterben. Berichtet eine haitianische Frau verzweifelt gegenüber der Online-Ausgabe der mexikanischen Tageszeitung La Jornada. Gerade die haitianischen Migrantinnen und Migranten würden diskriminiert, wie immer wieder zu hören ist. In der letzten Woche demonstrierten sie gegen die mexikanischen Behörden, weil sie ihre Asylanträge nicht bearbeiteten und sie teils einfach nach Guatemala abgeschoben wurden. Obwohl die Behörden überbelastet sind, dürfen die Migranten ohne die entsprechenden Papiere nicht die Grenzstadt verlassen, um in einem anderen mexikanischen Ort Asyl zu beantragen. Die Stadt hat sich in ein einziges großes Camp verwandelt. Die Migrationsbehörde macht regelmäßig Jagd auf die, die versuchen, auch ohne Papiere ihren Weg fortzusetzen. Tapachula ist zum Gefängnis geworden. Es gibt keine Arbeit, keine Unterkünfte und auch nicht ausreichend medizinische Versorgung, gerade in Corona-Zeiten. Vor wenigen Tagen hatten Vertreter der mexikanischen und US-amerikanischen Regierung die guten Beziehungen der beiden Nachbarländer beschworen und finanzielle Unterstützung für die Herkunftsländer versprochen, um die Migration aufzuhalten. Doch wie die konkrete Situation in Tapachula gelöst werden könne, sei kein Thema, kritisiert Enrique Vidal vom Menschenrechtszentrum Fray Matias de Córdoba in Tapachula gegenüber der Jornada. Die Stadt sei am Limit und nicht auf die Bedürfnisse der Menschen auf der Suche nach Schutz eingestellt. Es kommen viel mehr Menschen als in den Jahren zuvor, das ist schon richtig. Doch es mangelt an Geld und an der Bereitschaft der Regierung, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir uns um diese Menschen angemessen kümmern können. Es gibt von staatlicher Seite gar nicht den Willen, die Situation zu analysieren. Statt nach wirklichen Lösungen zu suchen, wird die Migrationspolitik militarisiert. In den letzten Tagen haben wir beobachtet, wie das Militär brutal und unwürdig gegen die Migranten vorgegangen ist. Familien wurden getrennt, die Rechte der Kinder und Jugendlichen wurden verletzt. Die mexikanische Regierung hat in Chiapas 14.000 Nationalgardisten, Soldaten und Angehörige der Marine stationiert, um die Menschen auf der Flucht vor Armut, Hunger und der Gewalt in ihren Ländern aufzuhalten. Und es werden immer mehr. Waren es laut offiziellen Zahlen im Jahr 2019 noch 70.400, werden in diesem Jahr mehr als 120.000 erwartet, die sich auf den Weg Richtung USA machen. Viele von ihnen hätten bereits länger Stationen in anderen Ländern gemacht und erfüllten schlicht nicht die Bedingungen für Asyl in Mexiko, lautet das Argument der Behörden. Doch die Südgrenze werde nur konjunkturell gesichert, meint der Präsident des Komitees für Menschenrechte von Nuevo Laredo, Raimundo Ramos. Es gibt immer wieder Vereinbarungen zwischen den USA und Mexiko. Die USA schickt jetzt zum Beispiel Impfstoff nach Mexiko. Im Gegenzug sorgt Mexiko dafür, dass die Migranten ihren Weg Richtung Norden nicht fortsetzen. Es ist ein Geschäft, niemals der bloße gute Wille. Derweil gibt es auch im Norden, unmittelbar an der Grenze zu den USA, einen weiteren Rückschlag für die Menschen auf der Flucht. Der oberste Gerichtshof in den USA lehnte einen Antrag auf Aussetzung der Remain-in-Mexico-Politik des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ab. Asylsuchende müssen nun wieder in Mexiko bleiben, bis ihr Verfahren geklärt ist.
Anne Demmer hat uns aus der Stadt Tapachula berichtet, wo Tausende auf ein Weiterkommen warten, gestrandet sind vor unüberwindbaren Grenzen, die auch einfach Bürokratie heißen können. Fast alle dieser Menschen wollen weiter in den Norden, die meisten in die USA. Die wenigsten werden dort ankommen, entweder weil sie wirklich nie ankommen oder weil sie zurückgeschickt werden. Allein im März dieses Jahres nahmen die US-Behörden über 170.000 Flüchtlinge fest und schickten sie zurück nach Mexiko. Diesen Menschen soll das Unternehmen Intrare helfen. Das gibt es seit 2 Jahren und vernetzt vor Ort Flüchtlinge mit mexikanischen Unternehmen. Eine Art Jobbörse für Flüchtlinge mit angedocktem Trainee-Programm. Und gegründet hat diese Firma Hanna Töbler. Hallo Frau Töbler.
Hallo, Herr Alf, freut mich sehr, hier zu sein.
Angenommen, ich bin geflüchtet, in einer Stadt wie Tapachula gestrandet und werde auf Ihr Unternehmen aufmerksam und interessiere mich dafür. Wie geht's dann weiter? Was ist in groben Zügen das Geschäftsmodell?
Ja, was normalerweise passiert ist, dass Menschen, die in Tapachula sind, merken, dass sie da wirklich keine Perspektive haben. Wir haben ja auch gerade in dem Beitrag gehört, dass die Stimmung sehr angespannt ist. Es gibt auch in Tapachula und generell im Süden Mexikos sehr wenig Arbeit, geschweige denn gut bezahlte. Und deshalb beschließen viele Menschen, weiter nach Mexiko-Stadt zu reisen und da Asyl zu beantragen. Und das ist eben genau der Punkt, wo wir Intrare ins Spiel kommen. Wir arbeiten in Mexiko-Stadt und in der Umgebung und viele der Asylbewerber und auch der schon anerkannten Geflüchteten, die hier Arbeit suchen, hören von anderen humanitären Organisationen in der Stadt von uns oder sogar von der mexikanischen Asylbehörde. Und was wir dann machen, ist, dass wir die Menschen in unser Programm aufnehmen und eine maßgeschneiderte Arbeitsvermittlung mit unseren Partnerunternehmen anbieten. Das heißt, alle Teilnehmenden gehen bei uns durch ein Trainingsprogramm, wo es um soziale Kompetenzen geht, um Wissen, was den Arbeitsmarkt angeht. Wir haben persönliche Mentoren, die jede Person begleiten. Wir haben auch oft finanzielle Unterstützung für die Leute, die das brauchen. Und am Ende verknüpfen wir dann jede Person mit Jobs, die wirklich ihrer Erfahrung, ihren Interessen entsprechen und das in Partnerunternehmen, die mit uns zusammenarbeiten. Das heißt, die auch so die Sensibilität haben, die Leute wirklich gut integrieren zu können.
In einem Gespräch mit den Kollegen der Deutschen Welle haben Sie gesagt, viel zu viel konzentriert sich beim Thema Integration auf die Geflüchteten. Das müssen Sie uns mal erklären.
Ja, es ist so. Das war tatsächlich auch einer der Gründe für die Gründung von Intrare. Und zwar haben wir gesehen, dass die Gesellschaft in vielen Ländern, in Deutschland auch, genauso in Mexiko, große Schwierigkeiten hat, Geflüchtete zu akzeptieren. Und das reflektiert sich sehr stark in Arbeitsplätzen, wo Geflüchtete oft direkt von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen diskriminiert werden. Oder ganz oft einfach Verhalten und Kommentare im Team dazu führen, dass sie sich nicht willkommen fühlen. Und das ist bei Menschen, die viele Traumata erlebt haben, natürlich besonders schwerwiegend. Und da haben wir dann gedacht, wir könnten uns eigentlich darauf fokussieren. Es bietet niemand viel Unterstützung für Unternehmen an und für die Gesellschaft direkt, um eben diese Brücke zu schlagen und zu helfen, dass sich auch die Gesellschaft selber zu den Geflüchteten hinwendet. Das heißt, wir haben dann angefangen, mit Arbeitgebern zusammenzuarbeiten, zu schauen, was ist schwierig für sie, wieso ist es so komplex, Geflüchtete in einem Team zu integrieren. Und was wir jetzt mit den meisten Unternehmen zusammen machen, ist, dass wir sie coachen, was die Integration angeht. Wir bieten Diversitäts- und Inklusionstraining an, was für viele Unternehmen auch über das Thema der Geflüchteten hinaus sehr hilfreich ist. Und was wir da eben merken, ist, dass einerseits die Mitarbeiter, auch natürlich die Direktoren in den Unternehmen wirklich eine ganz andere Offenheit entwickeln und total starkes Interesse am Thema. Und dass wir dann letzten Endes merken, dass so die Integration von beiden Seiten anfängt, positiv zu funktionieren. Das heißt, es bilden sich Freundschaften zwischen beiden Seiten. Und wir sehen, dass die Integration eben langfristig dadurch besser funktionieren kann.
Bevor Sie Ihre Firma gegründet haben, haben Sie bei Oxfam gearbeitet. Wo liegen denn die Grenzen dieser großen Nichtregierungsorganisation, sodass Sie gesagt haben, ich nehme das jetzt selbst in die Hand mit dieser Integration?
Ja, das ist spannend, weil natürlich die großen NGOs immer die sind, die viel mehr Ressourcen zur Verfügung haben als kleine Startups wie wir. Und was ich aber gesehen habe, ist, dass einfach in Organisationen wie Oxfam, auch wie den Vereinten Nationen, die Bürokratie dazu führt, dass sie wahnsinnig langsam und schwerfällig sind und dass oft einfach keine Möglichkeiten da sind, um einfach mal was Neues auszuprobieren, selbst wenn es gar nicht so viel kostet und gar nicht so, so kompliziert ist, das mal auszuprobieren. Das heißt, wir als Startup können uns einfach leisten, viel innovativer zu sein, zu experimentieren, neue Methoden zu verwenden. Und das merkt man schon, da muss man sich auch zu trauen, weil man da natürlich auch Sachen falsch machen kann und es nicht unbedingt funktioniert. Aber so kommen wir eben auch zu ganz anderen Lösungen als große Organisationen.
Aber Sie sind ja nicht gänzlich auf sich allein gestellt, glücklicherweise. Ich mache mal ein großes Bild auf. Wenn von außen auf Transitländer wie Mexiko geschaut wird, wir tun das im Verlauf der Sendung auch noch mit dem Libanon beispielsweise, dann passiert es eigentlich selten, dass private Player wie Sie so eine richtige Rolle in der Diskussion spielen. Es wird meistens auf staatliches Verhalten abgezielt. Wie steht es denn um den staatlichen Einfluss, auch international betrachtet? Was müsste da denn aus Ihrer Sicht neben Ihrer Arbeit passieren, um den Geflüchteten zu helfen, um Situationen, wie wir sie jetzt gerade im Beitrag auch gehört haben, zu beenden?
Ja, das ist ein super spannendes Thema. Und zwar denke ich, was man zurzeit ganz stark sieht in Mexiko und den USA beispielsweise, ist, dass sich die Staaten hauptsächlich darauf fokussieren, die Menschen abzuschrecken und zu wirklich versuchen zu erreichen, dass die Menschen erst gar nicht die Grenzen erreichen. Und wenn sie die Grenzen erreichen, wie man eben in dem Beitrag gerade über Tapachula gehört hat oder auch eben an der Südgrenze der USA sieht, dann gibt es da eben auch nochmal neue Abschreckungsmaßnahmen. Und das Gleiche sieht man ja eigentlich auch, wenn man sich die Afghanistan-Krise zurzeit anschaut, wo viele Regierungen sehr negativ reagieren. Und die erste Reaktion eigentlich ist zu sagen, wir können auf keinen Fall viele Geflüchtete aufnehmen. So, das Interessante ist, dass aber die Menschen wirklich das Recht darauf haben, Asyl zu beantragen. Und dass ganz wenige Staaten sich trauen, dass das noch so stark anzuerkennen und das wirklich zu ihrem Fokus zu machen. Und ich denke, da braucht es wirklich einen Paradigmenwandel, damit Staaten sich wieder darauf fokussieren, Menschen dabei zu unterstützen, fliehen zu können, wenn sie das müssen.
Das sagt die deutsche Unternehmerin Hanna Töpler, die in Mexiko arbeitssuchende Geflüchtete mit mexikanischen Firmen vernetzt. Vielen Dank, Frau Töpler. Über Flucht und geflüchtete Menschen zu sprechen, das birgt ja immer die Gefahr, eben nur über sie zu sprechen, ihnen selbst kein Gehör zu schenken. Wir wollen genau das tun in dieser Sendung heute und lassen uns die Geschichte von Aisha erzählen. Sie lebt in einem Flüchtlingscamp in Azraq in Jordanien und für das internationale Hilfswerk CARE hat sie ihre Geschichte aufgeschrieben. Einen ersten Ausschnitt daraus hören wir jetzt.
Ich höre auf den Namen Aisha, bin 32 Jahre alt und komme aus Kuzeyir in Syrien. Wir glaubten tatsächlich, dass uns nichts passieren würde, solange wir uns nicht am Krieg beteiligen. Wir wurden eines Besseren belehrt. Mein Bruder wurde gefangen genommen und ins Gefängnis gesteckt, als sein Sohn gerade 3 Monate alt war. Mein Mann und ich hatten ein paar Besitztümer und Geld, aber wir mussten alles zurücklassen. Anfangs entschieden wir uns dafür, in meine Heimatstadt Mähen zu gehen. Dort bauten wir ein Haus und kauften Land, das wir als Bauern bewirtschaften konnten. Nach 2 Jahren erreichten die Kämpfe auch Mähen und wir mussten an einen anderen Ort fliehen. Einige Monate später informierte man uns, dass es sicher sei, nach Kuzeyir zurückzukehren. Stein für Stein bauten wir uns unsere neue Zukunft dort auf. Dann hörten wir nach einigen Monaten, dass sich bewaffnete Gruppen unserer Stadt näherten. Es war das reinste Chaos. Niemand wusste, zu welcher Gruppe die Soldaten gehörten und auf welcher Seite sie standen. Ich habe eine Tochter, Fatima. An einem Tag, als ich Verwandte besuchte, wurden die Kämpfe so stark, dass ich mich nicht traute, nach Hause zu gehen. Die Menschen waren in Panik und liefen aufgebracht umher, sodass meine Tochter und ich bei der Flucht von meinem Mann getrennt wurden, der in die entgegengesetzte Richtung lief. Nach 5 Stunden auf der Flucht erreichten wir die Wüste. Dort lebten wir 5 Monate lang in der Hoffnung, dass wir bald wieder in unser Dorf zurückkehren könnten. Irgendwann gaben wir diese Hoffnung auf und schlossen uns den anderen Vertriebenen auf ihrem Weg zur jordanischen Grenze an. Ich ergab mich in mein Schicksal, das nun von fremden Menschen abhing. Alles, was ihnen zustoßen würde, würde nun auch mit mir geschehen. Ich musste Landminen und Luftangriffen ausweichen, die auf Zivilisten zielten.
Niemals ankommen. 80 Millionen auf der Flucht, so heißt diese Sendung heute. 80 Millionen, das entspricht ungefähr einem von 100 Menschen weltweit und auch das ist immer noch nicht wirklich fassbar, greifbar. Es wird immer dann für uns besonders deutlich, wenn wir Bilder wie die folgenden sehen. Über 10.000 Menschen, die unter einer texanischen Autobahnbrücke leben, in einem provisorisch errichteten Camp. Menschen, die aus Mexiko in die USA gekommen sind und auf eine Zukunft hoffen. Markus Plate erzählt uns ihre Geschichte.
Die Bilder gehen um die Welt. Tausende Flüchtlinge, vor allem aus Haiti, warten durch den Rio Grande und campen vor einem eilig errichteten Zaun unter der Grenzbrücke. Vor allem republikanische Politiker greifen US-Präsident Joe Biden scharf dafür an, die Situation an der Grenze nicht in den Griff zu bekommen. Südlich der Grenze, vor allem in Mexiko, aber auch von US-amerikanischen Menschenrechtsorganisationen, wird die Lage dagegen komplett anders gesehen. Die USA haben der Region ihre Migrationspolitik diktiert. Mit dem Programm Bleib in Mexiko verpflichten wir uns, alle Menschen zurückzunehmen, die von Mexiko kommend in den USA Asyl beantragen wollen. Was bedeutet das? Diese Menschen harren vor allem in den Grenzstädten aus, da, wo es besonders viel Kriminalität gibt. Sagt Ana Lorena Delgadillo von der mexikanischen Stiftung Gerechtigkeit und demokratischer Rechtsstaat. Und in einem Interview mit dem Fernsehsender BNC News sieht auch Nicole Phillips von der kalifornischen Graswurzelorganisation Haitian Bridge Alliance für haitianische Flüchtlinge die Ursache für die aktuelle humanitäre Krise in Texas, vor allem bei den USA. Dies ist keine plötzliche Krise, die alle überrascht. Das hat sich über Monate, wenn nicht Jahre, aufgebaut. Die meisten HaitianerInnen leben und warten seit Jahren in Mexiko, oft schon seit 2016. Was also jetzt in Del Rio passiert, war absolut vorhersehbar und verhinderbar. Und wir haben das den verschiedenen US-Regierungen seit Jahren gesagt. Schon die Obama-Regierung hatte die Einreise haitianischer MigrantInnen stark reglementiert. Ex-Präsident Donald Trump hatte mit dem sogenannten Title 42 unter Verweis auf die Corona-Pandemie das Asylrecht de facto ausgehebelt und Ankommende sofort deportieren lassen. Über 1 Million Menschen sind seit seither abgeschoben worden. Die Folge: Überall auf den lateinamerikanischen Migrationsrouten gibt es teils seit Jahren Flüchtlingscamps. Tausende HaitianerInnen warteten wochenlang an der kolumbianischen Karibikküste auf die Überfahrt nach Panama. Tausende im mittelamerikanischen Costa Rica, weiter nordwestlich in Honduras, an der mexikanischen Südgrenze zu Guatemala und in den nordmexikanischen Städten an der Grenze zu den USA. Für die Menschen ist die lange Reise über See und Land äußerst entbehrungsreich und gefährlich. Ein junger Haitianer hat es bis in die mexikanische Hafenstadt Tampico geschafft. Ich möchte meinem Land so gerne helfen, aber ich habe dazu gar keine Mittel. Es gibt so viel Chaos und so viel Verbrechen. Ich wünsche mir, dass die USA Haiti helfen. Wir liegen doch so nah beieinander und die USA sind das mächtigste Land der Welt. Ein Bundesrichter hatte erst am Donnerstag die Verordnung Title 42 ausgesetzt. Das könnte weitere Menschen ermutigen, die Grenze zu überqueren, auch wenn die Biden-Regierung nun mit Sonderflügen die Ankommenden zügig nach Haiti ausfliegen will. Haiti durchlebt seit vielen Jahren Krise auf Krise. Das Erdbeben von 2010 hat rund 300.000 Opfer gefordert und rund 1 Million Flüchtlinge produziert. Seit 2018 durchlebt der Karibikstaat eine schwere politische, wirtschaftliche und soziale Krise. Im August ein weiteres schweres Erdbeben und die Zerstörungen durch Hurricane Grace. Und die bislang unaufgeklärte Ermordung von Präsident Jovenel Moïse Anfang September mit heftigen politischen Erschütterungen danach bieten keinen Anlass zur Hoffnung, dass sich die Lage in Haiti verbessert und die Zahl fliehender Menschen zurückgeht.
Und weil das so ist und weil das nicht nur auf Haiti so ist, blicken wir heute darauf, was Menschen auf ihrer Flucht erleben. David Schiefer ist Psychologe und forscht am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung unter anderem zum Thema individualpsychologische Konsequenzen von Migration. Hallo Herr Schiefer.
Hallo, guten Tag.
Es verrät ja schon der Titel dieser Sendung. Es geht uns heute um die Frage des Ankommens bei Geflüchteten, konkret um jene, denen das Ankommen unmöglich gemacht wird, weil sie irgendwo festsitzen. Aber ist das überhaupt sinnvoll, bei so einem unfreiwilligen Verlassen der Heimat von einem Weggehen und Ankommen zu sprechen oder eigentlich illusorisch?
Na, also im Prinzip kann man schon von einem Weggehen und Ankommen sprechen, weil natürlich die Person erstmal physisch ihren Wohnort verlassen und dann auch irgendwo an einem anderen Ort ankommen. Im Unterschied zu anderen Personen, die migrieren, zum Beispiel aus beruflichen Gründen ins Ausland gehen oder aus anderen Gründen auswandern, ist aber eben zum einen das Verlassen der Heimat unfreiwillig und eben auch oft ungeplant. Und andererseits ist eben auch das Ankommen häufig sehr ungewiss und wenig vorhersehbar. Ja, also im Idealfall hat vielleicht eine Person ein Ziel im Kopf, also Deutschland oder Europa, und erreicht dieses Ziel auch und wird dort auch anerkannt als geflüchtete Person, baut sich dort ein Leben auf. In vielen anderen Fällen ist es natürlich aber auch so, dass eine Person physisch ankommt, aber für lange Zeit zum Beispiel gar nicht weiß, ob sie dort bleiben darf. Ja, das sehen wir zum Beispiel hier in Deutschland eben an Personen aus Afghanistan, wo eine sehr große Unsicherheit, was die Bleibeperspektive angeht, da ist. Und wiederum andere bleiben unterwegs hängen oder stecken. Das ist genau eben das, was wir jetzt an der Grenze zwischen Mexiko und den USA sehen. Das gilt aber eben auch für Geflüchtete, die zum Beispiel auf dem Weg nach Europa in der Türkei oder in Griechenland festhängen oder eben auch in Libyen, zum Beispiel in Nordafrika. Insofern ist der Verlust von Kontrolle oder Steuerbarkeit dieses Weggehens und Ankommens ist so ein ganz wesentliches Merkmal von Flucht oder Geflüchteten. Man kann jetzt unabhängig davon auch sagen, dass grundsätzlich alle Menschen, die migrieren, können zwar an einem Ort ankommen und dort auch sesshaft werden und dort ein Leben aufbauen, sie werden aber immer ein Stück weit auch mit ihrer Heimat oder mit ihrer Herkunft verbunden bleiben. Also das ist immer ein wichtiger Teil ihrer selbst. Also sie haben dort auch familiäre, andere soziale Kontakte noch. Zum Teil leben sie auch physisch in beiden Welten, wenn das, sofern das möglich ist, dass sie regelmäßig auch zurückkehren, längere Zeit auch wieder im Herkunftsland bleiben. Man spricht in der psychologischen Forschung dann von bikulturellen oder von hybriden Identitäten oder auch von sogenannten transnationalen Lebensformen, also dass man sozusagen in beiden Welten auch ein Stück weit zu Hause ist.
Und diese transnationalen Lebensformen oder diese Hybride sind auch da möglich, wo in den Augen der Geflüchteten die Reise eigentlich noch gar nicht beendet ist, sprich sie dort festsitzen und einfach warten, weiterzukommen?
Also grundsätzlich natürlich ja, also dieser Rückbezug zum Herkunftsland, der bleibt bestehen. Also wir haben selber in unserer Forschung zum Beispiel Befragungen unter Geflüchteten in der Türkei durchgeführt. Und da sehen wir schon natürlich, dass viele der Befragten noch Angehörige in Syrien haben, aber sonst auf sonstige Art und Weise natürlich mit Syrien verbunden sind, dort noch ein Haus haben oder andere Besitztümer oder einfach gedanklich noch dort stark verortet sind. In solchen, man nennt das ja Transitländer oder Transitkontexte, also die eigentlich so eher als Durchgangsstationen gedacht sind, spielt da natürlich nochmal eine gewisse Unsicherheit oder die ich auch vorhin angesprochen habe, nochmal eine größere Rolle. Also diese Frage, wo wird es denn eigentlich mit mir weitergehen? Werde ich hier bleiben? Kann ich weiterwandern? Kann ich in das Land gehen, in das ich eigentlich ursprünglich gehen wollte? Kann ich zurückkehren? Sollte ich zurückkehren? Das haben wir in den Befragungen, die wir dort in der Türkei gemacht haben, eben auch ganz deutlich gesehen, dass da eine ganz hohe Unsicherheit und Ambivalenz auch da ist. Mhm. Also vor allen Dingen, was die Rückkehr auch angeht. Also das konnten uns die Befragten schlichtweg nicht beantworten, ob sie nach Syrien zurück wollen, weil das aktuell einfach nicht möglich ist.
Eine Unsicherheit, die Sie auch schon im Kontext von Geflüchteten hier bei uns in Deutschland berichtet haben. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Unsicherheit einen Einfluss darauf nimmt, inwiefern man dann auch von einem Ende eines Fluchtverlaufs sprechen kann. Ist das so? Also bedeutet das eigentlich im Umkehrschluss, so ein Fluchtverlauf endet eigentlich nie?
Naja, er kann schon enden oder er sollte natürlich auch enden. Also entweder dadurch, dass sich eine Situation zum Beispiel im Herkunftsland wieder so weit verbessern
kann. Und man zurückkehrt, genau.
Dass man zurückkehrt. Andererseits, dass man aber auch in dem Land, in dem man angekommen ist, eben auch Fuß fassen kann, sich dort ein Leben aufbaut. Aber es bleibt eben oft, es ist oft ein sehr langer Prozess und es bleibt eine lange Zeit der Ungewissheit oder der Unsicherheit. Also eben diese Frage, darf ich bleiben? Mhm. Werde ich hier angenommen, werde ich zurückgehen können, spielt halt sehr lange immer noch eine zentrale Rolle. Man kann äußerlich sozusagen angekommen sein, indem man die Sprache gelernt hat und auch soziale Kontakte aufgebaut hat und seinen Lebensunterhalt in dem Land verdient, aber innerlich immer noch das Gefühl haben kann, eben nicht dazuzugehören oder einfach nicht zu wissen, wo in Zukunft die Reise sozusagen hingehen wird, also wo man in Zukunft leben wird.
Und die Frage lässt sich ja auch tatsächlich anwenden auf die Sesshaften, auf die schon in dem Land sind, wo jetzt Geflüchtete hinzukommen. Denn die Grundannahme, Menschen, die irgendwo hinfliehen, bleiben dort, die muss ja nicht unbedingt zutreffen. Also wahrscheinlich entwickeln sich genau daraus auch die meisten aller Diskussionen über Migranten. Ist diese Annahme überhaupt zutreffend? Wollen das geflüchtete Menschen überhaupt oder nicht am liebsten eigentlich wieder zurück?
Ja, also das ist schon interessant, war auch seit 2015 interessant zu beobachten, dass eben die meisten Debatten über Geflüchtete in Deutschland eben davon ausgehen, dass Geflüchtete dauerhaft bleiben wollen. Die Diskussionen drehen sich dann eben eher darum, wie kann es gelingen, dass sie auch Fuß fassen und Teil der Gesellschaft werden. Und man kann in der Tat sehen, es gab eine Befragung 2016 unter Geflüchteten, die zeigt, dass ein Großteil dieser Befragten tatsächlich dauerhaft in Deutschland bleiben möchte. Das war aber noch eben ein Anfangsstadium des Aufenthalts. Das heißt, ob und wie lange eine Person tatsächlich in Deutschland bleibt oder in dem Ankunftsland bleibt, hängt dann natürlich nochmal von ziemlich vielen Aspekten ab. Und das kann auch sozusagen zeitlichen Veränderungen unterliegen. Also gerade am Anfang ist Geflüchteten eben oft nicht klar, ob dieses Land, in dem sie jetzt angekommen sind, tatsächlich dauerhaft die neue Heimat werden kann. Ja, also Zukunftspläne entwickeln sich auch wieder neu nach der Flucht. Das hängt viel natürlich von den Perspektiven an, die sie hier in Deutschland oder im Ankunftsland haben, aber auch von den Entwicklungen, die im Herkunftsland sie natürlich beobachten und schauen, wie sind denn meine Möglichkeiten auch eventuell wieder zurückzukehren. Also auf absehbare Zeit ist sicherlich für viele Rückkehr keine Option, aber wie sich das langfristig entwickelt, das kann man natürlich nur schwer vorhersehen.
Das sagt David Schiefer, er ist Psychologe am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Vielen Dank. Und wir begeben uns nun wieder auf die Flucht gemeinsam mit der Erzählerin Aisha, die ihre Fluchtgeschichte erzählt. Sie musste ihr Dorf in Syrien verlassen, machte sich mit ihrer Tochter auf nach Jordanien und erlebt auf dem Weg Dinge, die wir uns hier kaum vorstellen können.
Auf unserer Flucht machten wir eines Tages in einem kleinen Dorf Halt. Vor der örtlichen Bäckerei standen die Menschen Schlange, um Brot zu kaufen. Plötzlich, wie aus dem Nichts, wurde eine Bombe über der Bäckerei abgeworfen. Vor meinen Augen starben etwa 25 Menschen. Die meisten waren noch Kinder. Ich sah, wie eine Mutter zwei Kinder verlor. Sie stand nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der die Bombe eingeschlagen war, und musste ihre Kinder sterben sehen. Sie stand so unter Schock, dass sie sich nicht bewegen konnte. Ganz still stand sie da. Diese Mutter wird nie wieder zu ihrem alten Leben zurückkehren können. Fast jeder, den ich kenne, hat ein Kind oder einen Verwandten im Krieg verloren. Eine traurige Wahrheit. Ich habe schon viele schreckliche Dinge erlebt. Obwohl ich erst 32 bin, sind meine Haare schon grau. Könnt ihr euch vorstellen, nach einem Luftangriff durch die Straßen zu laufen und überall die Leichen von Menschen zu sehen? Junge Männer, die eigentlich studieren, heiraten und ihre Kinder großziehen sollten, werden vom Militär rekrutiert. Und wenn sie sich weigern, enthauptet man sie oder schlachtet sie wie Vieh. Manche dieser Männer waren Nachbarn oder die Söhne von Freunden und Verwandten. Du weißt ganz genau, dass sie ein solches Schicksal nicht verdient haben, aber du kannst nichts dagegen tun. In Syrien hatte ich ein wundervolles Leben. Ich wohnte in einem schönen grünen Dorf. Ich lebte frei und unbeschwert. Abends besuchten wir häufig Freunde und Verwandte und hatten eine Menge Spaß. Doch die Freiheit und Sicherheit wurde uns auf abscheuliche Weise genommen.
Ums Niemals-Ankommen geht es uns heute in dieser Sendung. Anlass war für uns die Situation unter der texanischen Autobahnbrücke, die haben wir zu Beginn dieser Sendung geschildert bekommen. Dabei ist der Zustand des Festsitzens in Fluchtgeschichten allgegenwärtig. Die Flucht als Weggehen und schlussendliches Ankommen zu verstehen, wird dann unmöglich, wenn wir Geschichten wie die folgende hören. Anne Almeling erzählt sie uns.
Hakima Mohammed sitzt auf einem Teppich, neben sich eine große Schüssel mit selbstgemachtem Frischkäse. Sie greift hinein, formt aus dem Käse kleine Kugeln und legt sie auf ein Blech. So bleibt der Käse länger haltbar. Ihre kleine Tochter Fatma hilft ihr dabei.
Früher gingen die Kinder zur Schule, aber seit Corona müssen sie zu Hause bleiben.
Hakimas Zuhause ist ein Zelt. Ihr Mann Fawaz hat es gebaut, aus Balken und Planen. Eine Küche, ein Bad, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer für insgesamt 6 Personen. Seit 10 Jahren leben sie in einer Art Flüchtlingslager im libanesischen Bekaa-Tal, zusammen mit Dutzenden anderen syrischen Familien. Ihre Heimatstadt Homs mussten sie verlassen.
Wir litten 2 oder 3 Monate unter Artilleriefeuer, bis wir es nicht mehr aushielten. Früher waren wir immer mal zum Urlaub im Libanon. Daher kannten wir die Gegend hier. Das hat unsere Situation erst einmal etwas stabilisiert. Aber offenbar will der liebe Gott uns prüfen. Jedes Jahr ist schwieriger als das vorherige.
Früher arbeitete Fawaz als Zimmermann. Mittlerweile bekommt er kaum noch Aufträge, denn die libanesische Währung verliert immer weiter an Wert, die Preise steigen und nur noch wenige Menschen im Land können sich Baumaterial leisten. Seit Sommer 2019 rutscht das Land nach Jahrzehnten der Misswirtschaft und Korruption immer tiefer in eine Wirtschaftskrise. Das spüren längst auch die Ärmsten.
Unser Brot kaufen wir auf Kredit. Und wenn jemand von uns krank wird und wir Geld für eine Behandlung brauchen, leihen wir uns etwas bei den Nachbarn bis zum Ende des Monats.
Noch schlimmer als die Armut sei aber die Diskriminierung der Syrer im Libanon, sagt Fawaz. Als seine Mutter, die mit ins Bekaa-Tal gekommen war, bald nach ihrer Ankunft starb, hätten die Menschen aus der Umgebung ihn daran hindern wollen, sie hier zu beerdigen, weil sie Syrerin war.
Die Leute weigerten sich, uns einen Platz für meine Mutter auf dem Friedhof zu geben. Ich kann nicht verstehen, dass sogar der Tote keinen Platz findet.
Schließlich kam die syrische Gemeinde zusammen und kaufte ein Grundstück, um darauf einen Friedhof für Syrer zu errichten.
Wenn sich die Lage in Syrien verbessern würde, würden wir nicht in den Libanon kommen. Syrien und der Libanon gehören zusammen. Es gibt keine besseren Menschen als die Libanesen. Aber sogar in der eigenen Familie gibt es manchmal Probleme. Der Libanon ist ein Land, in dem Bürger 2er Länder leben. Deshalb stehen wir alle unter psychischem Druck. Dennoch sollten wir uns gegenseitig tolerieren.
Trotz aller Schwierigkeiten und Versuche der libanesischen Regierung, die Flüchtlinge nach Syrien zurückzuschicken, kann Fawaz sich eine Rückkehr nicht vorstellen. Seine Familie hat dort alles verloren. Das Haus, den Hof mit den Olivenhainen, die vielen Schafe, die sie züchteten. Ihre Heimatstadt Homs ist in großen Teilen völlig zerstört. Es gibt weder Arbeit noch Sicherheit. Ursprünglich, sagt Fawaz, hätten er und seine Familie nur ein paar Tage im Libanon bleiben wollen.
Aus den erhofften 10 Tagen sind jetzt 10 Jahre ohne Hoffnung geworden.
Aus 10 Tagen wurden 10 Jahre. Wie kaum etwas anderes verdeutlicht das Thema dieser Sendung heute, in der wir bereits über eine unternehmerische Initiative gesprochen haben, darüber, wie es Menschen geht, die auf der Flucht sind, aber nun dazu kommen wollen, wie wir dieses Problem mit einem etwas größeren Hebel lösen könnten. Was können denn Staaten tun und was müssten sie eigentlich tun, um das Niemals-Ankommen zu beenden? Markus Engler ist Sozialwissenschaftler, wie Herr Schiefer auch, am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung tätig und Mitglied im Vorstand des Netzwerks Fluchtforschung. Hallo, Herr Engler.
Hallo.
Herr Engler, wovon hängt es eigentlich ab, ob ein Transitland gut oder schlecht mit Geflüchteten auskommt?
Ja, zunächst erstmal der Begriff Transitland. Ne? Also das sind ja fließende Grenzen. Also ob ein Staat eigentlich ein Transitland ist, wo also Flüchtlinge und Migranten nur sehr kurz sich aufhalten, oder wirklich ein Aufnahmestaat. Also diese Terminologie, das ist, glaube ich, wichtig, irgendwie so im Blick zu behalten. Und es hängt von vielen Faktoren ab, die wir hier gar nicht alle umfassend diskutieren können. Aber natürlich, wie viele Menschen kommen in welchem Zeitraum in einem Land an? In welchem Verhältnis stehen diese Menschen auch zur Aufnahmegesellschaft? Haben sie dort möglicherweise Angehörige und so weiter? Mittel- und längerfristig würde ich sagen, spielt es eine sehr große Rolle, ob diese Aufnahmestaaten ausreichend Unterstützung bekommen, eben von der internationalen Staatengemeinschaft. Es ist ja so, dass der größte Teil der Flüchtlinge weltweit eben immer in den Nachbarstaaten von Konfliktregionen zunächst Zuflucht findet und wie im Fall der Familie, von der wir gerade gehört haben, dann oft auch über Jahre und Jahrzehnte. Insofern geht es darum, also wie viel finanzielle Unterstützung, humanitäre Hilfe diese Staaten bekommen. Aber, und das ist fast noch wichtiger oder sagen wir mindestens genauso wichtig, gibt es sozusagen weitere Möglichkeiten der Umverteilung, der Umsiedlung von Menschen aus diesen Staaten, die ja hier im Fall der Familie eben nicht vorhanden sind. Und das kann einerseits durch Offenhalten von Grenzen geschehen, dass diese Personen von selbst sozusagen weiterwandern können oder auch durch organisierte Aufnahmeprogramme wie Resettlement, Familiennachzug und so weiter. Sagen, wenn das gegeben ist und in dem Aufnahmeland der Eindruck entsteht, okay, wir sind hier Teil einer fairen internationalen Verantwortungsteilung, würde ich sagen, sind die Chancen, dass mit Flüchtlingen in den Ländern gut umgegangen sind, sehr viel höher, als wenn das nicht der Fall ist.
Aber jetzt gibt es ja zum Beispiel so etwas wie den globalen Flüchtlingspakt. Da hat man sich ja schon mal so gewisse Commitments gegenseitig gegeben. Wieso scheint sich da keiner dran zu halten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde es vielleicht mal so beantworten, also vielleicht kennt ja nicht jeder den globalen Flüchtlingspakt, ja, das ist sozusagen ein politischer Pakt Ende 2018 von der Staatengemeinschaft, fast allen Staaten beschlossen, und darin haben sich die Staaten ja genau dazu committed, also gesagt, wir nehmen so viele Flüchtlinge auf aus anderen Staaten, wie die UNHCR uns sagt, dass es notwendig ist, und wir geben so viel Geld, wie gebraucht wird, ja. Wir sehen aber seit 2018, dass das also wirklich das Gegenteil der Fall ist. Ich würde sagen, es liegt zum einen daran, dass zwischen allgemeinen Bekenntnissen, zu denen sich jeder Staat erstmal schnell bekennen kann in der Öffentlichkeit, das kommt ja auch gut an, und einer konkreten Umsetzung, da gibt es eine gewisse Lücke. Ja? Sozusagen, wie kommt man sozusagen zu einer konkreten Verteilung, wer ist genau für welche Person zuständig sind? Das wurde halt nicht gemacht in dem Pakt.
Also so deutliche Mechanismen beispielsweise.
Ja, Mechanismen, aber man könnte natürlich auch sagen, die Staaten wollten das ja auch nicht. Ja? Die wollten nur allgemeine Aussagen treffen. Und ich würde sozusagen vielleicht sogar ein bisschen kritisch anmerken, bei aller Unterstützung, die ich auch für diesen globalen Pakt habe, dass das schon ein Stück weit wahrscheinlich Lippenbekenntnisse auch waren. Ja? Die Staaten waren gar nicht sozusagen willens, ihren Selbstverpflichtungen auch wirklich Taten folgen zu lassen. So würde ich das leider einordnen.
Um diese Lippenbekenntnisse auszufüllen mit konkreteren Maßnahmen, Handlungsanweisungen, Mechanismen, wie könnten, müssten die aussehen?
Das ist natürlich auch so eine 1-Million-Dollar-Frage. Also wenn wir,
die habe ich leider nicht zur Verfügung. Machen Sie es auch für 10?
Ich mache das auch komplett ohne Geld.
Super.
Ich versuche es mal. Also wir sehen in der Vergangenheit, dass das nicht gut funktioniert hat. Und selbst auf EU-Ebene, ja, wo ja nur weniger Staaten beteiligt sind, hatte man zwar Beschlüsse getroffen, auch ganz konkret über die Umverteilung von Personen, dann haben sich die Staaten auch nicht dran gehalten, weil das eben oft dann von bestimmten Regierungen auch politisch instrumentalisiert wird, um innenpolitisch damit mit zu punkten. Und das wird leider auch in Zukunft so bleiben. Aber sozusagen Instrumente, die uns vielleicht doch ein bisschen weiterhelfen könnten, wären vielleicht einfach längerfristige Planungen. Bisher haben wir das sozusagen auf der UN-Ebene immer so, dass alles immer pro Jahr neu verhandelt wird. Ja, wie viel Geld geben Staaten, wie viele Aufnahmeplätze stellen zur Verfügung. Und ich würde vielleicht gerne mal sehen, wenn wir das über einen Zeitraum von 5 Jahren machen würden, ob wir dann vielleicht bessere Ergebnisse erzielen könnten. Also ich würde nicht versprechen, dass das in jedem Fall besser klappt, aber es würde auf jeden Fall die Arbeit von UNHCR Und letztlich auch für die Aufnahmestaaten. Die könnten da ein bisschen besser planen, wenn sie wissen, was kommt in den nächsten 5 Jahren, nicht nur, was kommt bis nächstes Jahr. Das könnte, glaube ich, mal ein Versuch wert sein.
Und ist es realistisch, dass dahingehend irgendetwas passiert oder bleibt es aus Ihrer Sicht eher bei diesen Lippenbekenntnissen?
Ach, ich glaube, dass, um das vielleicht auch mit den anderen Beiträgen der Sendung heute zu verknüpfen, es ist immer auch eine Frage von politischen Prioritäten. Und da sehe ich eben auch die Aufgabe von Zivilgesellschaft, aber auch von Wissenschaft irgendwie, dass man immer wieder darauf hinweist, dass die aktuellen Lösungen, die wir haben, nicht ausreichend sind und dass das erhebliche negative Folgen hat, also für die individuellen Familien, die davon betroffen sind, aber auch sozusagen eigentlich müssten wir alle, ja, nicht nur aus humanitären Gründen mehr in den Flüchtlingsschutz investieren, sondern auch, weil wir einer stabilen und gerechten Weltordnung ein Interesse haben sollten. Und darauf müssen wir eigentlich immer hinweisen und dann können sich vielleicht Dinge im Kleinen erstmal ändern, Stück für Stück, ohne dass wir sozusagen ja eine komplette Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik in kurzer Zeit sehen werden. Das erwarte ich leider nicht.
Das sagt der Sozialwissenschaftler Markus Engler, der insbesondere den staatlichen Umgang mit Migration erforscht. Vielen Dank. Und wir begeben uns auf den letzten Teil der Reise, die die Syrerin Aisha uns in dieser Sendung erzählt. Die Reise, die ein Flucht ist, führt sie weg aus Syrien, rein nach Jordanien, wo sie bis heute in einem Flüchtlingscamp lebt.
Nie werde ich den Tag vergessen, an dem mein Mann krank wurde. Ich dachte, er müsste sterben. Zu der Zeit lebten wir noch in unserem Haus in Syrien und die Kämpfe wurden gerade stärker. Eines Tages fiel meinem Mann das Atmen schwer. Auf der Suche nach Atemluft wanderten seine Augen verzweifelt umher. Es gab keinen Krankenwagen, der ihn in ein Krankenhaus bringen konnte. Und der ortsansässige Arzt war gefangen genommen worden. Mein Mann drohte zu ersticken und ich konnte nichts für ihn tun. Glücklicherweise schenkte Gott ihm eine zweite Chance. Nach 4 Stunden bekam er wieder Luft. 2 Monate nach meiner Ankunft in Jordanien zeigte mir jemand ein Foto von meinem Mann auf Facebook. In der Bildunterschrift wurde er für tot erklärt. Bevor ich hierher kam, hatte ich nie darüber nachgedacht, arbeiten zu gehen. In Syrien hatte mich mein Mann mit allem versorgt. Selbst wenn er nur sah, dass ich einfache Hausarbeiten verrichtete oder strickte, wollte er, dass ich damit aufhöre. Spaßeshalber bezahlte er mir für meine Strickwaren das Dreifache des Preises, den ich auf dem Markt erzielt hätte. Er liebte und respektierte mich sehr. Er wollte mir das Leben so einfach wie möglich machen. Wenn er mich jetzt nur sehen könnte. Ich kann nicht arbeiten und habe nicht einmal genug Geld, um meiner Tochter einen Keks zu kaufen. Ich fühle mich so hilflos und es bricht mir das Herz, wenn sie anderen Kindern beim Süßigkeitenessen zusieht. Mein größter Wunsch ist es, eine Arbeit zu finden, damit ich meine Tochter versorgen kann.
Diese Geschichte, ihre Geschichte, hat Aisha dem internationalen Hilfswerk CARE erzählt. Es sind Geschichten wie diese, die sich durch diese Sendung ziehen, aber allzu oft kann der Eindruck entstehen, das ist alles ganz schön weit weg. Bei uns kommen Geflüchtete halt scheinbar an. Dass sich die Situation des Festsitzens, des Nichtankommens, auch bei uns in der Nähe abspielt, ist vielen nicht klar. Im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus zum Beispiel. Menschen sitzen hier eingekeilt zwischen Grenzschützern oder werden nachts von der einen auf die andere Seite geschoben und die Regierung in Warschau hat inzwischen den Tod mehrerer Menschen in den sumpfigen Wäldern bestätigt. Marta Wilczynski berichtet davon.
Als einen weiteren Akt der Unmenschlichkeit bezeichnet der Nachrichtensprecher des belarussischen Staatssenders ONT die jüngsten Ereignisse im polnisch-belarussischen Grenzgebiet.
Die polnischen Grenzschützer treiben Flüchtlinge nach Belarus durch Stacheldraht. Unsere Grenzschützer haben einen Mann entdeckt, der sich im Stacheldraht verfangen hatte, von polnischen Sicherheitskräften aber weiterhin durchgetrieben wurde. Unsere Grenzschützer haben sofort einen Krankenwagen gerufen.
Der aus Ägypten stammende Mann soll viel Blut verloren haben. Außerdem seien an seinem Körper Spuren von Schlägen zu sehen gewesen. Weiter heißt es, der Vorfall habe sich unweit der Stelle ereignet, an der eine Gruppe von mehr als 30 afghanischen Flüchtlingen zwischen Polen und Belarus noch immer festsitzen soll, seit Wochen schon. Als die polnische Regierung Anfang des Monats entschied, deswegen den Ausnahmezustand auszurufen, war auch das die Top-Meldung im belarussischen Staatsfernsehen. Anstatt Flüchtlingen aus Drittstaaten zu helfen, hat Polen Massenveranstaltungen in der Region verboten. Menschen, die nicht dort leben, darunter auch Journalisten, haben keinen Zutritt. So tun die Behörden des westlichen Nachbarn alles, um Asylsuchende in Europa außerhalb ihres Landes zu halten. Dabei seien, nach belarussischer Darstellung, die Länder Europas schuld daran, dass sich nun so viele Flüchtlinge über Belarus auf den Weg nach Westen machten. Bei einer Sitzung des östlichen Militärbündnisses OVKS zur Lage in Afghanistan Ende August erklärte Alexander Lukaschenko:
Merkel und der Westen haben ihnen versprochen, dass jeder willkommen ist. Jeder, der aus Afghanistan flieht, wird aufgenommen. Was ist passiert? Durch Belarus gingen mehrere Dutzend oder Hunderte Afghanen. Wir können sie alle gar nicht zählen, die der Westen eingeladen hat und aufzunehmen versprach.
Belarus habe damit nichts zu tun, so Lukaschenko weiter. Das Problem werde ihm einfach zugeschoben. Dabei war es der belarussische Machthaber selbst, der vor Monaten ankündigte, Migranten ungehindert in die Europäische Union weiterziehen zu lassen. Als Reaktion auf die gegen seinen Machtapparat erlassenen EU-Sanktionen. Nachbarländer wie Litauen stellten seitdem einen deutlichen Anstieg von Asylsuchenden fest, die über Belarus illegal zu ihnen kamen, und haben daraus die Konsequenzen gezogen. Für Alexander Lukaschenko könnte damit seine eigene Strategie zum Problem werden. Die Schuld dafür sieht er aber weiterhin bei den europäischen Nachbarn.
Die Doppelmoral des Westens manifestiert sich in dem Versuch, das Migrationsproblem mit einem Zaun an unserer Westgrenze zu lösen. Ein leeres, nutzloses Unterfangen. Es wird eine neue Trennlinie in Europa geschaffen, mit Hilfe von Stacheldraht. Anstatt einen Dialog zu führen, kehren sie zu den primitiven Ansätzen des Kalten Krieges zurück.
Unterdessen verschärft sich die Lage der Menschen, die weiterhin im Grenzgebiet festsitzen. Am Wochenende wurde in den Wäldern eine Frau tot aufgefunden. Nicht slawischer Abstammung, wie es im Bericht des Grenzschutzes heißt. Schleifspuren am Boden sollen beweisen, dass die Leiche von der polnischen auf die belarussische Seite gezogen worden sei. Nach eigenen Angaben hat das belarussische Grenzschutzkomitee nun Vertreter des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge in Belarus und Vertreter der internationalen Organisationen für Migration eingeladen, das Grenzgebiet zu besuchen, um für mehr Transparenz zu sorgen, heißt es in der Erklärung.
Marta Wilczynski über festsitzende Menschen an der EU-Grenze. Sie werden noch lange warten müssen auf ein Ankommen. Ein Ankommen, das haben wir auch von Herrn Schäfer bereits erfahren, das auch nicht unbedingt damit enden muss, physisch irgendwo anzukommen. Es geht um mehr. Dem Komplex des unfreiwilligen Gehens und des Irgendwo-Irgendwie-Ankommens hat sich der Historiker Andreas Kossert gewidmet. Er hat eine Vielzahl an Fluchtgeschichten zusammengetragen. Aus der Perspektive der fliehenden Menschen über Jahrhunderte hinweg erzählt er ihre Geschichte. Passend dazu heißt sein Buch Flucht – Eine Menschheitsgeschichte. Hallo, Herr Kossert.
Hallo.
Sie haben sich dem Thema Flucht verschrieben und das ja nicht nur in Ihrem jüngsten Werk. Wieso?
Ich finde, das Thema Flucht ist leider eine Konstante der Menschheitsgeschichte und viel zu sehr wird eigentlich auch die Geschichte über Flucht und Flüchtlinge aus der Perspektive der Sesshaften geschrieben. Und mir ging es darum, tatsächlich einmal Flucht und Flüchtlinge als Subjekte der Geschichte zu betrachten und zwar nicht nur punktuell, sondern tatsächlich in einer zeitlichen, längeren Perspektive zu schauen, was macht eigentlich Flucht aus, die elementare Zäsur, die einer Flucht bedeutet, und was bedeutet eben auch der meistens endgültige Heimatverlust für diese Menschen. Und wenn wir zum Beispiel hören, 80 Millionen Menschen sind weltweit im letzten Jahr auf der Flucht gewesen, ist das eine so abstrakte Zahl, die wir uns einfach nicht vorstellen können. Und hinter diesen 80 Millionen steckt eben jeweils auch eine individuelle Geschichte. Und ich wollte das tatsächlich wenigstens als Ahnung vermitteln, was es bedeutet, zu fliehen und diesen Menschen ein Gesicht, eine Geschichte und einen Namen geben.
Und was auffällt, Sie geben dem Thema Ankommen in Ihrem Buch fast so viel Raum wie dem eigentlichen Fliehen, dem Vertriebenwerden. Ich verweise nochmal auf den Titel dieser Sendung heute. Niemals Ankommen steht da. Beschreiben Sie doch mal, was die ganz besonderen Herausforderungen beim Ankommen sind für jene, die ihre Heimat verlassen mussten.
auch dieser Ankunftsprozess, das ist ja interessant, wird ganz oft eben auch als Wunschszenario von sesshaften Gesellschaften, die Flüchtlinge aufnehmen, beschrieben. Und dann fällt sehr oft schnell das Wort Integration. Aber es ist ja eben dann ganz klar zu fragen, was bedeutet Integration? Was bedeutet Integration? Ist es nur der Wunsch dessen, was eine sesshafte Gesellschaft erwartet? Und zwar ein Dach über den Kopf, vielleicht ein Job, aber am besten dann nicht weiter auffallen. Und ich wollte einfach zeigen, dass Ankommen ein Prozess ist, der, selbst wenn man nach außen keine Unterschiede mehr sieht zwischen sogenannten Einheimischen und Flüchtlingen, eben doch bei Flüchtlingen auch ein permanentes Exil oder eine permanente Heimatlosigkeit auch weiterhin vorliegen kann, obwohl man das nach außen nicht erkennen kann. Und einfach zu zeigen, dass Ankommen etwas ist, was man niemandem verordnen kann, sondern das ist etwas, was ein sehr schwieriger, oftmals auch schmerzhafter individueller Prozess für Flüchtlinge ist.
Anders als vor 100 Jahren, vor dem Fernsehen, vor dem Internet, dürften uns die Menschen, die zu uns kommen, ja gar nicht mehr so fremd sein in dieser globalisierten Welt. Anders als damals können wir die Fluchtursachen auch ziemlich genau verfolgen und verstehen. Hat sich dadurch etwas am Umgang der Sesshaften mit Geflüchteten geändert?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Ich finde eigentlich erschreckend, dass wir eigentlich so viel über Fluchtursachen wissen und wir wissen viel mehr über die geografischen Räume, die geopolitischen Konstellationen. Und trotz allem sehen wir in Nordsyrien oder in Afghanistan gegenwärtig, wie wir eben auch durch falsche geopolitische Entscheidungen auch in diesem Augenblick verantwortlich sind, Millionen Menschen perspektivisch quasi in die Flucht zu treiben. Und das finde ich eben interessant, dass das Wissen um Flucht und Fluchtursachen trotz allem im 21. Jahrhundert Flucht auch zu einer ganz großen globalen Herausforderung bleiben lässt. Und das ist interessant, dass wir eben da offensichtlich nichts aus dem 20. Jahrhundert gelernt haben, was manche mal als das Jahrhundert der Flüchtlinge bezeichnet haben. Aber wir sehen jetzt eben in den ersten 20 Jahren des 21. Jahrhunderts, dass diese Geschichte leider eine unendliche Geschichte ist.
Das zielt schon so ein bisschen auf meine nächste und auch letzte Frage ab, nämlich Sie haben sich sehr viel mit der Vergangenheit beschäftigt, auch mit der Gegenwart, wie wir jetzt auch gerade gehört haben. Die Zukunft haben Sie gerade schon angerissen. Sie als Historiker sind ja ganz gut darin, in die Vergangenheit speziell zu blicken, aber vielleicht schaffen Sie es doch mal, so einen hypothetischen Blick in die Zukunft mit uns zu werfen. Nach allem, was Sie über Flucht in Erfahrung gebracht haben, was müssten wir tun, um Flucht eine Menschheitsgeschichte werden zu lassen, von der wir uns irgendwann nur noch erzählen, die wir aber nicht mehr erleben müssen?
Also ich glaube, das ist das, was ich versucht habe in meinem Buch zum Ausdruck zu bringen, dieser radikale Perspektivwechsel, einmal die Welt aus der Perspektive von Flüchtenden oder Vertriebenen zu betrachten. Und dann sehen wir einfach diese Zäsur. Und das ist dann eben eine ganz existenzielle Erfahrung. Und wir müssen uns nur einfach auch diese Herausforderung stellen, diesen Perspektivwechsel ganz persönlich auch einmal einzunehmen. Und ich denke, das würde auf jeden Fall auch helfen, mehr Empathie zu zeigen.
Das sagt Andreas Kossert, Historiker und Sachbuchautor. Sein aktuelles Buch heißt Flucht, eine Menschheitsgeschichte. Vielen Dank, Herr Kossert. Und das ist es wohl, eine Menschheitsgeschichte. Und weil sie schon so lange andauert, seit es uns Menschen eben gibt, und weil es so viele betrifft, mindestens mal die 80 Millionen auf der Flucht, aber auch die Sesshaften, ist diese Geschichte bis auf Weiteres nicht auserzählt. Diesen Anspruch hatten wir heute zum Glück nicht. Aber wir wollten mal den Blick werfen auf all jene, die noch immer nicht angekommen sind, so frustrierend das wohl auch sein mag. Diese und weitere Tagausgaben gibt es wie immer auch als Podcast, unter anderem auf hr2.de, wahlweise in der ARD-Audiothek oder bei iTunes. Ich bin David Alf. Tschüss.